Radar und Echolot über den Tag hinaus ausgewählt. Achim Rix über George Pelicanos Washington-Trilogie. Das große Umlegen, King Suckerman, eine süße Ewigkeit. Mögen Sie Krimis? So gestellt blitzt in der Frage schon eine Mordslust auf, eine komplizensuchende, verschwörerische Gemeinsamkeitsfeststellung an der Lust am Verbrechen und seiner Aufklärung an Crime und Suspense. Die bejahende Antwort muss heute keiner mehr hinter einer bildungsbeflissenen Leseattitüde verstecken. Die Lust am Schmökern, am scheinbar Minderwertigen, kann ohne Ächtungsangst zugegeben werden. Gut so. So wie die Unterteilung nach U- und E-Musik nicht mehr trägt, haben ehemals als Dime-Novels, Groschenromane bezeichnete Texte ein konjunkturelles Allzeithoch, befriedigen die Leselust vieler Leserinnen und Leser. Bücher, die man einfach so wegliest, weitergibt, wenig aufbewahrenswert. Was? Du magst keine Krimis? Die Frage heute wie ein zeitgeschichtlicher Rechtfertigungsdruckausgleich. Nee, echt nicht. Mord und Totschlag als Freizeitbeschäftigung? Detaillierte Schilderung des Abschlachtens, Exzesse perfide inszenierter Qualen als Lektüre zur Entspannung vom Tag? Als kleine Nachtmusik zum Übergang in Traumreiche? Ja gut, aber, und das Aber ganz groß. Krimi, das ist doch Verbrechensdichtung. Das sind doch differenzierte Studien menschlicher Abgründe, Psychogramme von Tätern und Opfern, von ihren polizeilichen oder privat ermittelnden Gegenspielern. Das sind doch die ganz großen archaischen Themen, die da verhandelt werden. Verrat und Vergeltung, Schuld und Sühne oder Verbrechen und Strafe, je nach Übersetzung. Ihre Motivationen und Motive, manchmal Gerechtigkeit, Gut gegen Böse in allen Schattierungen von Grau. Das ist doch die Logik des Verbrechens gegen die Logik seiner Aufklärung. Genie gegen Genie, Sherlock Holmes gegen Professor James Moriarty. Das zeigt doch, dass das Leben kein Schachspiel ist und der Zufall auf beiden Seiten ein gefährlicher Gegner, dem man allzu leicht unterliegt. Wie das Leben eben so spielt, in seinen Sinnlosigkeiten wie zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Das ist doch ganz großes Kino. Ja. Kein Genre scheint die Erwartungshaltung der Leserschaft zuverlässiger zu bedienen. Spannung und Unterhaltung auf der Sogspur des Whodunit. Wer war es? Wie konnte das passieren? Und warum? Und der beruhigenden Gewissheit, dass die Regeln des Genres die Täter überführen, wenn nicht in diesem Band so in einem der folgenden. Ein zuweilen virtuoses Spiel mit bekannten Versatzstücken, eine geordnete Welt mit einem moralkompatiblen Ende, einem Wiederherstellungsakt von, wenn nicht Gerechtigkeit, so doch zumindest Strafe, Vergeltung, Genugtuung, der Rechtschaffenheit und den widerspannenden Abweichungen, die dem Grauen einen Spalt lassen. Ist es Lektüre als Bannnis, der Schrecken als wohliger Schauer? Vielleicht oder auch? Grenzübertretung aus zweiter Hand? Und vor allem Action. Ob hard boiled oder nicht, es ist klassisch eine Ansammlung von Kerlen und Miss Marple die liebenswerte Ausnahme. Sam Spade und Philip Marlowe, Auguste Dupin, Hercule Poirot, Kommissar Maigret, Sherlock Holmes, Wachtmeister Studer, Paul Temple, Martin Beck, Kurt Wallander, James Bond, Guido Brunetti, Karl Merck oder Kalle Blomqvist. Gesellschaftliche Zustände eben auch hier abgebildet und Entwicklung. Wenn im letzten Film mit Daniel Craig ihm eine Frau als 007 entgegentritt und sie ist es, die ihm die Nummer zurückgibt. Hingegen ist eine rein männliche Besetzung von Streifenwagen, wie sie Kurt Quandt und Karl Christianson in den sozialkritischen Krimis von Maïs Sjöwall und Per Walö in Szene gesetzt werden, nicht mehr glaubwürdig, auch nicht in dieser Karikatur für uns heutige zumindest. Was macht in diesem Kontext die Texte von George Pelikanos so heraushebenswert über den Tag hinaus ausgewählt? George Pelikanos, Sohn griechischer Einwanderer in den USA, geboren 1957 in Washington, D.C. Die Stadt ist Schauplatz seiner Romane. Die selbsterfahrene Perspektive des Milieus der Migranten und Malocher im sozialkritischen Sinn eingegangen. Sein persönlicher Aufstieg vollzieht sich über ein Kunststudium, dann aber zentral über das Schreiben. Seine Kriminalromane eröffnen ihm Türen zu so renommierten Publikationsinstitutionen wie der New York Times oder der Washington Post. Seine Tätigkeit als Drehbuchautor von Staffeln wie The Wire bringt ihm eine Emmy-Nominierung ein. Jemand, der es anerkannt kann. Was heißt das für die drei hier ausgewählten Texte? Das große Umlegen, King Suckerman, eine süße Ewigkeit. Die Texte umfassen eine Zeitspanne von über 50 Jahren, vom ersten Band, der ab den 30er Jahren in den End-40ern des letzten Jahrhunderts spielt, über 1976, das Jahr der 200-Jahr-Feier der USA, bis zum Jahr 1986. Alle drei Romane zeigen im Kern auf, wie Gewalterfahrungen staatlicher, sozialer und ökonomischer Genese ihren Niederschlag finden im Handeln der Protagonisten, wie gelerntes Töten im Krieg seine Fortsetzung im Frieden findet oder wie zerstörte Familien und Sozialstrukturen ihr Gewaltpotenzial entfalten, Menschen erzeugen, die, man könnte mit bitterem Sarkasmus sagen, das große Los gezogen haben und das gleich mehrfach, anerkennungslos, bindungslos, perspektivlos, bedeutungslos. In diesen drei Romanen ist exemplarisch eingefangen, welche Rolle das spielt, was man mit Lebensgefühl einer Zeit bezeichnet, repräsentiert durch die Musik vor allem, die Medien in Form von Film, dann Fernsehen und Video, durch das, was modern ist in Kleidung, Technik und angesagten Automobilen. In allen Bänden folgt Brand auf Brand, sind genau diese, die jeweils genannten Waren, wichtige Vehikel des Selbst. Jede Gesellschaft definiert sich auch durch ihr Verhältnis zum Rausch, zur ihn erzeugenden Droge, in Form von legal und illegal, von Kulturgut und Kriminalitätsdelikt, von Genuss und Gesundheitszerstörung. Drogen und Gewalt. Wir sind mitten in den Texten. Und da im Genre die Gegenseite nicht fehlen darf, geht es eben auch um Freundschaft, um Zusammenhalt, um Lebensperspektiven, um die Fragilität von richtig und falsch. Der erste Band, das große Umlegen, wirft Schlaglichter auf eine griechische Einwandererfamilie ab den 30er Jahren aus der Perspektive des Sohnes Peter, Pete Karras, der ersten Generation im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Die Eltern sind mit leichtem Gepäck gekommen, in dem schwer wiegt, die programmatische Selbsterhöhung aus Sparta zu sein, wie die Vorbehalte gegen Griechen aus anderen Gegenden. Ab- und Ausgrenzung. Die Jugend mit wenigen Strichen gesetzt und immer geht es um die Alltäglichkeit von Gewalterfahrung. Geschildert finden wir die Familien- und Nachbarschaftsstrukturen, Peters Beziehung zu Jugendfreunden, die Konfrontation mit Bildungseinrichtungen und ihrer Resonanz in Form innerer Bedeutungslosigkeit. Gewalterfahrung als Alltäglichkeit, Gewalt ein roter Faden im buchstäblichen Sinn, in der Familie, auf der Straße, als öffentliche Erziehungspraxis. Mit 22 Einberufung World War II, auch aktiv betrieben, um nicht als männlich minderwertig zu gelten. Überhaupt die Frage, was es bedeutet, ein Mann zu sein und die Vorbilder in den eigenen Familien fragwürdiger Abwesende oder vom Leben bitter gewordene, die ihre eigenen verlorenen Hoffnungen in die Söhne prügeln. Irgendwo auf einer pazifischen Insel ist Pete Carras Teil der Schlacht, die mehr ein gegenseitiges Abschlachten ist. Beim ersten Gegner braucht er noch 10 Minuten, bis sich der Finger krümmt. Danach geht es ohne zu denken auf alle Arten und nicht nur auf Distanz. Mit 24 gehört er zu den Überlebenden, heiratet die erste Frau, mit der er Sex hatte, wird Vater eines Sohnes, Dimitri, mit dem er ebenso wenig anfangen kann wie sein Vater mit ihm und der in den folgenden Bänden die ihm eingeschriebene Geschichte weiterträgt. Schlagschattenscharf skizziert ist es die Perspektive von unten, von Träumen, die nach oben gehen, zum schnellen Geld, zum Kick, zum Rausch, zur Anerkennung und das natürlich ohne Arbeit, denn dieser Weg ist von vornherein verschlossen, aus Gründen fehlender Vorbilder und einer zeitlich nicht zu kalkulierenden Perspektive. Die Sprache lakonisch und direkt wie die gesellschaftlichen Verhältnisse, ein umfassendes »Haben wir uns verstanden?« das eben kein Fragezeichen setzt und keine leere Drohung in der Hinterhand bereithält. Zitat: Der Hass in seinen Augen war unkompliziert, schlicht wie eine Faust. Genauigkeit im Detail, hart, Schnitt auf Schnitt und in jedem Bild etwas eingefangen, was stehen bleibt, ein Film-Still-Bedeutung hingestellt, extrahierte Kerne von Lebensbedingungen, Sehnsucht, Existenz. Jugendbanden und professionelle Gangs. Geschäfte auf der Basis von Gewalt und Kerle, die sich jung und unverwundbar fühlen, die ihre Angst im Krieg gelassen haben oder sie verdrängen und zeigen wollen, dass sie darüber hinaus sind. Historisch betrachtet gab es 52 Wochen lang nach der Entlassung aus der Armee $20 die Woche. Für einige Zeit genug, sich mit einem Barhocker anzufreunden oder sich auf andere Weise abzuschalten. Ein vergiftetes Geschenk. Die Community um Pete Carras, Griechen, Italiener, Polen, Ungarn und davon noch einmal abgegrenzt die Farbigen. Einwandererland mit Willkommensgrüßen wie die auf einem Schild in Maryland, das den Zugang zum Strand permittiert. Nur für nordeuropäische Weiße. Überhaupt trifft Tradition auf Moderne, wenn etwa beim Picknickausflug die alten Männer zusammensitzen und sich von ihren Frauen bedienen lassen, während die Amerikanisierten, wie es heißt, bei ihren Frauen und Kindern bleiben. Die eine Hälfte der Frauenrollen ist damit verteilt, die andere ist käuflich. Die ethnische Zugehörigkeit knüpft traditionelle Bande, öffnet den Jungen aber auch Türen, die ihnen besser verschlossen geblieben wären, die Zugang zu Geld und Macht versprechen, in ihrer bedingungslosen Gehorsamkeitsstruktur brutaler und weit willkürlicher sind als das verordnete staatliche Freund-Feind-Schema. Alkohol, Drogen, Prostitution, Glücksspiel, Schutzgeld, Erpressung und staatliche Ordnungssysteme mittendrin oder am Rand beteiligt und so in ihrer Integrität ausgefranst. Die Welten legal und illegal weniger getrennt als die von Weiß und Schwarz. Eingewoben der Soundtrack des populären aus Film und Boulevard und dem weißen und dem innovativen schwarzen Jazz Harry James und Charlie Parker. Kulturhöhepunkte sind die Besuche von Boxkämpfen. Örtlicher und inhaltlicher Bezugspunkt der Figuren ist ein Imbiss, aufgebaut und betrieben von Griechen, die sich den Schutzgelderpressungen widersetzen, die einstehen füreinander in der Figur des Besitzers Nick Stephanos für einen Begriff von Arbeit und männlicher Freundschaft in einem ehrlichen und verlässlichen Sinn. Diese Guten sind gut und genauso schuldig. Und das nicht nur je nach Blick auf die Komplexität menschlicher Existenz oder die Widersprüche, die jeder für sich ausbalancieren muss unter den gegebenen Bedingungen. Denn, und das ist eine der Fragen, die bleiben, ist es typisch amerikanisch, dass man das, was als Recht gelten soll, Mann gegen Mann ausficht, weil es zum Entstehungsmythos dieser Nation gehört oder weil man es im Krieg genau so gelernt hat und sich deshalb nicht dem wirksam werdenden Grundsatz eines staatlichen Gewaltmonopols überlässt? Am Ende werden die Handlungsstränge zusammengeführt und immer mehr verdichtet in die finale Lösung des zentralen Konflikts, natürlich in Fortführung der aufgezeigten Logik. Zurück bleibt die immerwährende Hoffnung der Überlebenden, dass es die nächste Generation besser macht. Diese nächste Generation bestimmt den zweiten Roman der Trilogie King Suckerman. Die titelgebende Figur ist Held eines gleichnamigen Films, ein Zuhälter, ein wirklich harter Hund, einer, der es drauf hat und den zu sehen alle heiß sind. Der Roman spielt 1976 um die 200-Jahr-Feier der USA, Land of the Free, Home of the Brave, und liest sich wie die umgedrehte Seite einer Hochglanzbroschüre, auf der jemand Subkultur in all seinen Facetten ausbuchstabiert hat. Der Text setzt ein mit einem sinnlosen Mord, verübt und verübt passt ganz gut von einem weißen Jungen, dessen Sozialisationsbedingungen mit prekär wohl eher euphemistisch bemäntelt sein dürften. Ausgerüstet mit einer abgesägten Schrotflinte spielt er das seinen Kopf wie einen Hohlraum ausleuchtende Trash-Kino nach und erschießt, so die makabere Pointe, einen Filmvorführer und ist enttäuscht über den ausbleibenden Kick. Sein Opfer hält den von ihm imaginierten Dialog nicht ein. Das Leben ist einfach kein Film oder jedenfalls ein schlechter. Wie überhaupt die Rolle der Medien von Kino, Fernsehen, Musik im Vergleich zum Band Das große Umlegen zum zentralen Identifikationscluster geworden ist, zu Projektionsflächen des Selbst im Rollenspiel von Männlichkeit und Selbstbeweis. Basketball ersetzt die Boxkämpfe und die zentrale Location ist kein Imbiss mehr, sondern ein Record Store. Musik als Tonspur des Lebens, als Ausdruck und Hervorbringer von Gefühl, Subkultur, die leitet. Allein die durch den Text durchziehenden zitierten Titel der Blues-, Rock-, Soul- und R&B-Gruppen nachzuhören, würde Tage dauern und etwas von dem durch sie getunten Lebensgefühl anklingen lassen, vielleicht aber auch nur für diejenigen von uns, deren eigene musikalische Wurzeln noch in die 70er hineinreichen. Musik ist hier auch ein Thema für die Art vor allem männlicher Faktenhuberei, die sich kenntnisreich bis zum Absurden in minimalen Details ergeht, wie die Stylecodes und Slang, Mode und Gesten wichtig sind, nachzueifern, ist mit ihnen auch immer ein »So ist es, Mann« und nicht anders, »Du hast Ahnung«, also keine, verbunden. Der Besitzer des Real Record Stores, Marcus Clay, wird so zur Fortführung der Figur des Imbissbesitzers Nick Stephanos aus »Das große Umlegen«, mit seinem Wertekanon und von Freundschaft und Arbeit, auch hier in einer durchaus dehnbaren Definition von Rechtschaffenheit. Programmatisch geht es den Protagonisten darum, gut drauf zu sein und sich nicht allzu viele Gedanken zu machen, schon gar nicht solche, die Verhältnisse verändern. Bleib locker, Mann. Emotionales Tuning erfolgt über Filme und Fernsehsendungen, vor allem über Musik und Drogen, über Bewegung in angesagten Autos, gerne Cabrios, auf Motorrädern, on the road. Und take it easy, man, nimm's leicht. Die Welten der, die sich mit Pott bedröhnen und der, die Kokain konsumieren und ihrer Zwischenhändler scheinen voneinander geschieden, vereinen sich aber im Distributionspunkt des Dealers, der den Stoff für alle hat. Und die deutlich differenten Gewinnspannen bedingen Kriminalitätsmilieus mit unterschiedlichen, nun nennen wir es Geschäftsgebaren. Dimitri Karas, der Sohn von Peter, der letztendlich vaterlos aufwuchs und seinem farbigen Freund Markus Klee, lernen wir beim Basketballspiel kennen. Öffentlich, man trifft sich, kennt sich. Das Spiel als Wettkampf, Körperlichkeit als Selbstbeweis, der Wille zum Sieg getragen von gegenseitigem Respekt. Auf dem Rückweg geraten sie beim Kauf von Dope auf eine Gang von People of Color, die auf das weiße Pulver aus sind. Ihr Leader, Wilton Cooper, hat sich des aknepickligen weißen Jungens mit der Schrotflinte angenommen. Ja, auch einverleibt wäre eine passende Vokabel. Bedient dessen Sehnsucht nach Anerkennung und Geborgenheit. Auf beiden Seiten dieser brisanten Konstellation war je einer ein paar Jahre raus aus der Stadt, was nichts anderes bedeutet, als dass man in Vietnam war und einen Mann auf den ersten Blick erkennen kann, der das Handwerk gelernt hat und dass er es immer noch beherrscht. Cooper und Clay. The average age was 19, wie es später im berühmten, nicht unumstrittenen Song 19 von Paul Hardcastle heißt, wenn auch das Durchschnittsalter der getöteten Soldaten in Vietnam bei 23 nun lag. Passende 19 ist auch das Girl, Vivian Lee, das die Dinge aus dem Ruder laufen lässt, wenn auch nur mittelbar, denn der Versuch des Dealers, seine verunsicherte Männlichkeit durch die Erniedrigung der Frau wiederherzustellen, ruft den Ritter Karras auf den Plan und dann eskaliert die Sache. Karras und Clay haben plötzlich Vivian und die sie verfolgende Gang am Hals. Im Vergleich zu Das große Umlegen ist ihnen ihr Kurzschluss zu den archaischen Mustern bewusst als etwas, das besser nicht oder nicht so geschehen wäre. Und es gibt im Verlauf Versuche, sich mit dem Teil der verständigen Gegner tatsächlich zu verständigen. Zu beobachten sind kleine Veränderungen zum Text davor. So ist von dem, was im ersten Roman noch mit aus Sparta programmatisch gesetzt war, nun nur noch ein Spartanisch übrig geblieben, mit dem die Wohnungseinrichtung von Dimitri Karras tituliert wird. Auch die Frauen sind vereinzelt angekommen im Business, mischen mit auf der dunklen Seite des Himmels unterschiedslos. Waren die Welten von Schwarz und Weiß im Text der Väter noch weitgehend strikt getrennt, sind die People of Color nun sichtbar da, auf beiden Seiten des Genrebildes, in der Musik und im Film sowieso im Sport, werden von weißen Jugendlichen in ihren Bewegungen nachgeahmt und für die lässige Art ihrer selbst zur Schaustellung bewundert. Auch ein Literaturstudium, das Dimitri Karras die Einberufung zum Krieg in Vietnam verhinderte, erzeugt für ihn keinen lenkenden Sinnkern, keine Perspektive von Bedeutung, so wie auch Vivian einfach abhängt, abhängig von Marihuana und dem, der es bereithält. Illusionslos ist auch der eigentliche Gegenspieler von Markus und Dimitri, Wilton Cooper, dem sehr wohl bewusst ist, dass seine Fahrt nach unten geht, aber auf die Fahrt kommt es an und was oder wen man dabei mitnehmen kann. Und so bleibt die Frage, wofür einstehen? Für die eigene Fassung von Gerechtigkeit? Für Freundschaft in einer übergreifenden Unbedingtheit? Und wenn man, sagen wir, Zündhölzer vertickt, kann man sich ja immer sagen, dass man nicht die Ursache ist oder war, dass die anderen frei waren und dass sie das ja auch von einem anderen hätten sich holen können und man so gesehen nicht verantwortlich ist für die Folgen, die ja und so weiter oder eben doch oder doch auch nicht und so weiter. Der Film King Sucker Man lässt die Zuschauer übrigens desillusioniert zurück, sofern sie nicht schon gegangen sind, zu nah an der Wirklichkeit, wenn auch an seine Skrupellosigkeit Fantasien von Allmacht sich anknüpfen lassen. Der dritte Band, Eine süße Ewigkeit, spielt 1986 und beginnt mit dem Einblick in einen Streifenwagen, also mit Ordnungshütern, die in den beiden zuvorliegenden Romanen keine entscheidende Rolle gespielt haben. Die Besatzung ist männlich, weiß und schwarz. Der Rassismus fährt lustig mit, einseitig gesehen. Man bewegt sich, Kleinkriminelle jagend, in einem ehemals guten Viertel, das heruntergekommen und von der Kriminalität fast besiegt ist, wie es heißt. Ein Bühnenbild, das den Auftritt der Polizei konterkariert und das, was wie ein gescheiterter Ordnungsversuch als Absicherung eines Reviers aussieht, ist es auch. Wenn auch ganz anders, steht man doch nicht nur auf der Gehaltsliste des Staates. Dann knallt es heftig und ein Auto brennt. Der Fahrer kopflos und ebenso, wenn auch nur im metaphorischen Sinn, ein kleiner Klempner, der sich einen Kissenbezug voller Scheine aus dem Wagen greift und türmt. Die Szene spielt vor dem Real Record Store und schon sind Markus Clay immer noch Inhaber und sein Angestellter Dimitri Karas involviert in ein Beziehungsgeflecht aus Drogendealern, Claims, Kids und Cops und ihrem eigenen Gestern und Heute. Dope ist weiterhin okay, aber eigentlich langweilig geworden. Heroin ist durch, zu viele Verluste. Crack steht vor der Tür und wird, da es billig ist, zur idealen Droge des Ghettos werden, aber das wäre ein Inhalt eines vierten Bandes. Hier sind wir beim Kokain angekommen und die Linien werden eifrig gezogen. Guck, mach dich wacher, dröhnt dich nicht so zu und Sex geht all night long. Alles klar? Karas und Kokain ist wie eine Gleichung, die mehr aufgeht als die von ihm in den letzten 10 Jahren zur Schau gestellten Style-Statements. Nichts als wechselnde Masken nach Bands und deren Inszenierungen ohne innere Resonanz. Ende 30, grauhaarig geworden, immer noch Sex and Drugs and Rock'n'Roll, wenn auch diese Reihenfolge nicht mehr stimmt, wie wohl das Lebensgefühl sich eher aus den Wirkungen der Droge speist als aus irgendetwas anderem. Ein Leben an der Oberfläche, wenn auch nicht obenauf. Wir sind angekommen im Zeitalter der Selbstoptimierung, der Fitnessstudios, der Körpermodellierung zur Heilung von Selbstbewusstseinsfrakturen. Und bei einer Unterhaltungsindustrie mit perfektionierter Merchandising-Maschine. Vinyl läuft noch, aber CDs kommen und die Umbrüche sind auch hier erkennbar, wenn auch noch weit entfernt von Streaming-Diensten und anderen Verwerfungen. Kaputte Familienstrukturen treiben die Kids auf die Straße, sinn- und beziehungslos herumlungernd auf der Suche nach Anerkennung und Geborgenheit. 8-, 10-, 11-Jährige, die cool, groß und stark sein wollen und es in ihrer Selbstüberhebung auch sein müssen, um zu überleben, ohne Garantie natürlich. Die Straße wie ein Jobcenter der Drogenkartelle. Die Schnitte in diesem Text schneller, die Personen- und Handlungsebenen weniger linear, mehr ineinander und übereinander gelegt, perspektivisch aufgeblättert. Die männlichen und weiblichen Protagonisten, die wir aus dem vorausgehenden Band kennen, weiterhin unterwegs in ihren sinnentleerten Endlosschleifen aus Drogen- und Musikkonsum oder verhaftet in ihren Versuchen nach Ordnung und Halt. Zudem die nächste Generation der jungen, unschuldig Liebenden noch unverbrüchlich auf der Sehnsuchtssuche, wo die Älteren vor den Bruchstücken ihrer Liebesträume stehen, gescheitert an sich selbst oder aneinander und angewiesen auf Hoffnung und Perspektive. Das ist hier nicht ohne Pathos, als würde ein bisschen Technicolor in den Filmstreifen der schwarzen Serie geklebt. Film noir, deren Merkmale waren Verbrechen, Verrat, Grausamkeit, Gier und Angst. Hart sein und ohne Gefühl, denn dann hat man keine Angst, so der Wunsch eines der Protagonisten und kann über Leichen gehen. Menschlichkeit hingegen setzt Mitgefühl voraus. Und die Gier? Der Griff zum mit Drogengeld gefüllten Kissenbezug bringt den Plot zum Rollen. Mit dem Geld sollen Träume wahr werden, endlich. Und als der Kissenbezug wieder den Besitzer wechselt, wird die Frage gestellt, stelle ich dir deine Träume? Die Welt als Ware. Es herrscht der Blick des kaufmächtigen Konsumenten, dreht sich alles im vor allem männlichen Machtkreisel ums Kaufen, Benutzen und Wegwerfen. Waren ohne eigentlichen Wert und von MeToo ist man noch weit entfernt. Was kommt am Ende, wenn man etwas hat, das man unbedingt haben wollte? Das nächste Objekt, das es für Geld gibt, der nächste Rausch, die nächste zu ziehende Linie Koks? Der nächste, die nächste, das nächste. Immer auf der irrenden Suche und die flackernde Angst in den Augen, wenn es kippt und abwärts rutscht in die Ernüchterung oder wenn die Sinnleere aufsteigt und alles flutet. Genre entsprechend finden sich die grauschattierten Guten und stellen sich auf, was einschließt, dass auch Cops nicht immer in ein Schwarz-Weiß-Schema passen. Und wie es das Genre so will, wird die Schlagzahl erhöht, die einzelnen Stränge nach und nach aufgelöst, bis es knallt. Dass dabei nicht alle überleben, tja nun, wir sind im Reich des Verbrechens und Gewalt die das Reich konstituierende Konstante. Zum Genre gehört auch, dass am Ende so etwas wie Hoffnung bleibt oder bleiben muss. Vielleicht sogar für Dimitri Karas. Wer weiß. Mögen Sie Krimis? Diese Krimis mit Ihrem geschichteschreibenden Blick? Ja. George Pelikanos, Washington-Trilogie. Selber lesen.